Als der Axel mich eingeladen hat, hat er mir kein Thema gegeben und hat dann irgendwann gefragt, letztens mal so im Januar, glaube ich, dann, was willst du denn eigentlich machen in dem Seminar? Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, ich würde am liebsten übers Kreuz lehren. Und er hat gleich gesagt, ja, mach das. Und ich habe gedacht, naja, ich bin ja mal gespannt, wer da so kommt. Weil das ist jetzt kein Segne-mich-Herr-Seminar. Versteht ihr, was ich meine? Also wenn heute Abend das Thema gewesen wäre, mehr vom Heiligen Geist und wie wird meine Ehe super und wie werde ich erfolgreich im Beruf und wie werde ich, komme ich in meine Berufung und wie werde ich vollmächtig im Dämonen austreiben. Segne mich, Herr, das geht normalerweise besser. Aber wenn man so ein Seminar ankündigt, das Kreuz besser verstehen, naja, ach, das kennen wir doch schon alle. Das wissen wir doch schon alle, da muss ich nicht nochmal kommen und wieso soll ich mir das anhören? Könnte die Reaktion sein, bei euch war das nicht. Ich denke, ihr seid vielleicht gespannt, ob vielleicht doch vielleicht irgendwo ein Segen abfällt. Ja. Und ich denke, das wird auch so sein. Ja. Aber es wird sicher nicht so sein, dass ihr heute Abend nach Hause geht und sagt, aha, jetzt weiß ich ganz genau, was ich jetzt damit machen soll. Und ich denke, das ist auch ein Problem in vielen Gemeinden, dass wir gar nicht mehr die Geduld haben, Sachen anzuschauen und einfach zu verstehen, zu empfangen, was die Wahrheit ist. Wenn ihr zum Beispiel den Hebräerbrief lest, wisst ihr über weite Strecken nicht, ja, was soll ich damit jetzt in meinem Alltag tun? Warum steht aber das da? Weil Gott war es wichtig, kapitelweise uns zu erklären, was das Blut Jesu, was der hohepriesterliche Dienst Jesu ist. Und das tut was mit uns, wenn wir das lesen und verstehen und uns da rein vertiefen. Und der Segen ist manchmal nicht sofort sichtbar, aber der ist sichtbar in unserem Leben, wenn wir das tun. Genauso gibt es viele andere Stellen in Gottes Wort, wo ich dann nicht weiß, wie, ja, was soll mir das jetzt helfen in meiner Familie, wenn ich das lese. Ja, aber ich glaube, dass das oft viel zu kurz gedacht ist in den Gemeinden heute. Ich weiß nicht, ob das in eurer Gemeinde so ist, aber ich habe manchmal so den Eindruck, ja, wir haben nicht mehr die Geduld, uns rein zu vertiefen in das, was das Wort Gottes sagt. Wir wollen sehr schnell Nutzen davon haben. Und die Folge davon ist, dass ganz oft in unserem Denken doch irgendwie unsere Bedürfnisse und der Mensch in den Mittelpunkt rückt. Versteht ihr, was ich meine? Und sehr schnell das, was bringt uns was, steht dann im Mittelpunkt. Wie werde ich gesund? Wie werde ich stark? Wie werde ich heil? Das sind oft die Fragen. Und diese zentrale Stelle, um die es mir geht, in diesen Tagen ist, im 1. Korintherbrief, wenn ihr das mit bitte aufschlagt, 1. Korintherbrief, Kapitel 2. Und da kommt Paulus ganz grundsätzlich auf die Dinge zu sprechen, die ihm wichtig sind. Und da sagt er in Kapitel 2, ich lese mal ab dem Anfang. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Wie sah das aus? Und warum sagt Paulus das? Und er kommt dann da auf das Kreuz zu sprechen, ja? Und sagt, dass das Kreuz, hat er schon vorher gesagt, eine Torheit ist für die, die verloren gehen. Also wenn wir Kapitel 1, Vers 17 lesen, da sagt er, denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Und Vers 22. Und weil denn Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit, eine Dummheit, eine. Was sollen wir damit? Und dann sagt er nochmal dieses Wort, Vers 2, denn ich nahm mir vor, nichts unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus, den Heiler, den Befreier, den Segner, den Versorger, den, ja, wisst ihr, das ist teilweise unser Fokus. Jesus, der Heiler, der Befreier, der Versorger und so weiter. Ich will das auch gar nicht, ich bin absolut dafür. Aber hier, Paulus sagt was anderes. Er sagt, ich wollte Jesus wissen nur als Christus und ihn als gekreuzigt. Weil er hätte ja Grund gehabt, auch Jesus als den Heiler zu verkündigen. Er ist immerhin blind gewesen und Jesus hat ihn geheilt. Das ist ja schon mal was. Aber er hält das da fest. Und meine Frage an euch ist, wenn ihr euren Glauben zusammenfasst, was ist das Zentrum eures Glaubens? Was ist das, was ihr glaubt über Jesus oder überhaupt als Christen? Wenn ihr das in einem Satz zusammenfasst, was ist euer Satz? Ist es Jesus der Gekreuzigte? Das ist einfach meine Frage jetzt mal an euch, ja? Und dann geht ja Paulus hier noch weiter. Er sagt, ich habe das nicht mit Redeweisheit getan. Das heißt, er könnte das tun. Er könnte das irgendwie ein bisschen ausschmücken, ein bisschen einfach machen und so weiter. Aber er sagt, nee, das will ich nicht. Ich will nicht das Ärgernis des Kreuzes wegnehmen. Weil das Kreuz ist ärgerlich. Ja, die Juden suchen Zeichen, sagt er. Und die Griechen suchen Weisheit und wir predigen Jesus als gekreuzigt. Ja, wir suchen auch Zeichen, Wunder, wir suchen Weisheit, alles mögliche. Und er sagt, nee, ich wollte das alles, dieses Ärgerliche am Kreuz wollte ich nicht verdecken. Ich wollte, dass das bleibt. Und deswegen habe ich mich bemüht, möglichst das so zu verkündigen, dass das Ärgerliche am Kreuz bestehen bleibt. Das ist doch interessant, oder? Also mich beschäftigt das, warum er das tut. Ich habe es auch noch nicht hundertprozentig verstanden, warum er das tut. Aber er tut's. Er sagt es hier. Ich will das Ärgerliche am Kreuz nicht wegnehmen. Und wisst ihr, das Kreuz ist menschlich gesehen ärgerlich. Und wenn wir uns mit dem Kreuz beschäftigen, dann müssen wir uns mit solchen Dingen beschäftigen wie Schuld und Blut und Tod und Zorn Gottes. Und all diese Dinge, und das will man eigentlich nicht. Da sind wir doch schon drüber weg. Wir sind doch bekehrt. Wir haben doch Jesus, das brauchen wir nicht mehr. Denken wir so. Aber schaut mal, denn Paulus schreibt den Römerbrief an Christen. Und er beschäftigt sich dort mit solchen Dingen. Zorn Gottes, Schuld, Gesetz. Und er sagt, das ist mir wichtig. Das ist mein Zentrum. Wenn das weg ist aus dem Zentrum, dann wird alles andere schief. Und ich glaube, dass das die Wahrheit ist. Und ich glaube, wir brauchen ein Stück weit den Mut, nochmal diese Dinge anzuschauen. Nochmal neu die Dinge anzuschauen, tiefer da reinzuschauen. Gottes Wort sagt, schaut an die Gnade und die Strenge Gottes. Im Römerbrief, Kapitel 10, meine ich, ist es. Schaut die Güte und die Strenge Gottes an. Ich glaube, wenn wir Güte Gottes geschmeckt haben, können wir wieder neu in die Strenge schauen, sonst können wir das gar nicht. Und dann von der Strenge Gottes verstehen wir wieder die Güte. Also wir haben erlebt, Gott liebt uns und dann schauen wir neu auf den Ernst der Lage. Ja, wir schauen als Geliebte auf den Ernst der Lage, nicht als Ungeliebte, sondern als Geliebte. Schauen wir neu an, ja, was ist eigentlich das Kreuz? Warum war das eigentlich nötig? Und wir sehen die Strenge Gottes. Und von der Strenge Gottes her sehen wir auf einmal wieder seine Liebe. Das ist so der Weg, den wir gehen in den Tagen. Und ich bin mir sicher, ihr seid gesegnet, aber ihr müsst ein bisschen Geduld haben und ihr müsst ein bisschen den Mut haben, Sachen anzugucken, die wir normalerweise heutzutage nicht mehr so gerne angucken. Blut. Zorn, Schuld, Tod Und auf einmal da hinten Vergebung und Leben und Rettung und Heil und alles, was Gott für uns hat. Seid ihr dazu bereit? Ich hoffe es, dass ihr dazu bereit seid. Ich möchte euch einfach von meinem Herzen sagen, ich brenne für diese Botschaft. Und immer wenn ich merke, dass irgendwas an dieser Botschaft kratzt, da geht es mir richtig schlecht. Wenn irgendwas an dem Verständnis vom Kreuz kratzt, wenn irgendwas daran weggenommen wird, wenn irgendwas da dunkel gemacht wird, Leute, ich habe keine Ruhe. So geht es mir wirklich. Und es gibt heutzutage viele Angriffe auf das Kreuz. Nicht nur, dass jetzt der Frankfurter SCFC sein Kreuz aus dem T-Shirt weggenommen hat. Ist aber auch ein Angriff aufs Kreuz. Weil die Moslems gegen das Kreuz waren in dem Trikot. Wusstet ihr das? Frankfurter Fußballclub hat ein Kreuz im Trikot gehabt, haben sie weggemacht. Streit um Kruzifixe, kennt ihr ja. Das ist nicht der Angriff aufs Kreuz. Der Angriff aufs Kreuz ist noch was anderes. Und ich möchte euch ein Beispiel mal geben. Wenn ich sowas lese, dann denke ich, Herr, das darf nicht wahr sein. Ich lese euch was vor. Es gibt keinen strafenden, sondern nur einen liebenden Gott. Es gibt keine ewige Verdammnis, keine Hölle. Es gibt keinen stellvertretenden Sühnetod. Gott braucht kein Sühneopfer, denn er muss nicht besänftigt werden. Es ist eine Mischung aus Lüge und Wahrheit. Ja? Hat gesagt, Nikolaus Schneider, ehemaliger Präses der Rheinischen Kirche und war EKD-Ratsvorsitzender lange Zeit. Es gibt keine Hölle, es gibt keinen stellvertretenden Sühnetod. Gott braucht kein Sühneopfer damit, denn er muss nicht besänftigt werden. Ja und nein, Gott muss nicht besänftigt werden, aber es gibt trotzdem ein stellvertretendes Sühneopfer. Und ich merke, wenn ich sowas lese, da regt sich in mir alles. Da ist was faul, da ist was falsch, richtig falsch. Oder es gibt einen Professor für evangelische Theologie, Klaus-Peter Jörns, relativ bekannt, sagt, ich glaube nicht mehr, dass ein blutiges Opfer nötig ist, um uns mit Gott zu versöhnen. Jesus ist nicht für uns gestorben, er hat für uns gelebt. Hört sich super an. Ist aber Unsinn. Oder lasst mich mal in eine andere Richtung gehen. Ein Baptistenpastor, relativ bekannt in England, Steve Chalk oder Chalky, oder ich weiß nicht genau, wie man den Nachnamen ausspricht, sehr bekannt, hat im Guinness-Buch der Rekorde einen Preis, weil er die meisten Finanzen gesammelt hat für eine soziale Aktion. Ich glaube, was weiß ich, wie viele Millionen und Milliarden er da gesammelt hat. Sozialaktivist, Baptistenpastor und Evangelist, der hat in seinem Buch geschrieben, The Lost Message of Jesus bringt dieses Wort von dem Cosmic Child Abuse. Ein kosmischer Kindesmissbrauch, das ist das Sühneopfer. Wisst ihr, was der denkt? Sühneopfer, das würde ja bedeuten, Gott sucht sich ein Opfer, um seinen Zorn abzureagieren. Und dann nimmt er halt seinen Sohn. Und den schlägt er und straft er und bringt er um, damit er uns vergeben kann. Das ist doch kosmischer Kindesmissbrauch, oder? Ganz im Ernst, das ist eine große Diskussion gewesen unter Theologen, habt ihr vielleicht nicht mitgekriegt, Baptistenpastor. Das bedeutet so ungefähr, Frank, deine Tochter kommt in dein Zimmer, schmeißt deine teure Gitarre um. Total zerkratzt und der Hals ist abgebrochen. Und du bist voller Zorn. Du willst aber deiner Tochter vergeben. Dann gehst du in dein Nachbarzimmer und kickst deinen Hund. Und reagierst deinen Zorn an den ab. Und dann kannst du deiner Tochter vergeben. So ungefähr. Versteht ihr? Oder schlägst deine Frau, damit du deiner Tochter vergeben kannst. Weil das kommt noch näher an den Sohn. Und so ungefähr ist der Gedankengang. Naja, wenn ihr an ein Sühneopfer glaubt, das ist ja nichts anderes als, Gott ist total wütend und jetzt muss irgendeiner dran glauben. Dann nimmt er halt seinen Sohn, schlägt den, bringt den um und dann, oh, dann ist sein Zorn verflogen und er kann uns vergeben. Leute, das ist das, das, was wir glauben, wenn wir einfach von einem Sühneopfer reden? Nein. Aber das wird unterstellt. Wenn du an ein Sühneopfer glaubst, dann glaubst du sowas. Ja, du musst aber jetzt wissen, was heißt denn das wirklich jetzt, ein Sühneopfer, stellvertretend? Warum trägt jetzt Jesus Gottes Zorn? Was ist denn das jetzt alles? Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht? Das ist wichtig. Genau dasselbe sagt übrigens Brian McLaren. Ich gebe euch mal ein paar Namen. Das ist einer der leitenden Theologen der Emerging Church in England, in Amerika. Sagt euch vielleicht nichts, manchen sagt es vielleicht was. Der sagt eigentlich genau dasselbe. Da gibt es immer noch, ich übersetze aus dem Englischen, da gibt es immer noch das allgemeine Verständnis davon, dass Gott ein Sühneopfer braucht und eigentlich nicht fähig ist, uns so zu vergeben, es sei denn, er kickt somebody else. Übrigens, der Autor der Hütte, William P. Young, wurde auch gefragt in dem Interview, stimmst du nicht damit überein, dass das Kreuz dass der Ort der Strafe für unsere Sünden war? Er sagte, nein, 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 ich bin nicht so ein Typ, der an dieses stellvertretende Opfer glaubt. Und dann fragt er zurück, ja, ist das nicht das Herz des Evangeliums? Sagt er, nein, nein, das ist irgendwie, und dann fängt er Blabla, das ist Erwählung und alles Mögliche, was er dann da sagt. Das soll einfach euch ein bisschen sensibel machen für das, was da abgeht, was ich mit Angriff aufs Kreuz meine, weil das ist nicht weit weg von uns. Ja. Und Anselm Grün, ist vielleicht auch nicht den ihr lest, ja, aber viele Christen lesen das, sagt, ich zitiere aus seinem Buch Erlösung, ihre Bedeutung in unserem Leben. In manchen Köpfen schwirrt noch immer die Idee herum, dass Gott seinen Sohn sterben lässt, um unsere Sünden zu vergeben. Doch was für ein Gott ist das, der den Tod seines Sohnes nötig hat, um uns vergeben zu können? Puh, da muss man da denken, ja, was ist das eigentlich für ein Gott, der das nötig hat, seinen Sohn sterben zu lassen? Das ist erstmal menschlich, könnte man ja denken, ja, ja, warum eigentlich? Aber das ist wichtig, dass wir das wissen. Warum musste das sein? Was bedeutet das Kreuz? Es hängt alles da dran. Und Paulus sagt, ich bin gekommen, habe das ins Zentrum gestellt. Und ich wollte das Ärgerliche nicht davon wegnehmen. Ich, mit anderen Worten, ich will, dass manche Leute sich daran ärgern. Und nur die, die sich demütigen, werden die rettende Kraft vom Kreuz sehen. Und er wollte das nicht wegnehmen. Und er hat genau dieses Kreuz ins Zentrum gestellt. Und dafür brennt mein Herz, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, daran hängt alles. Und wenn wir das tun, werden andere Sachen sich ordnen und wir werden andere Sachen leichter unterscheiden können. Und wir werden sehen, ach, da fehlt irgendwas, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas ist da schief. Auf anderen Gebieten wird die Unterscheidung zunehmen. Und deswegen möchte ich es mitten in den Mittelpunkt stellen. Und ich komme ab und zu auf ein Buch zu sprechen. Wayne Jacobson, Geliebt. Den Mann mag ich nicht. Aber ich lese ab und zu mal Irrlehrer. Vielleicht gibt es das Buch bei euch auf dem Büchertisch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kriegt das wahrscheinlich im Hensler Verlag. Weil der Mann wird in unseren Kreisen gelesen. Das ist der Mann mit den Wildgänsen. Und der hat dieses Buch geschrieben, Geliebt. Das geht übers Kreuz. Und das Schlimme ist, das ist haarscharf am Ziel vorbei. Ja? Vieles klingt da drin gut, vieles ist menschlich nachvollziehbar, vieles ist versucht da irgendwie auf den Punkt zu bringen und es ist immer daneben. Es ist immer haarscharf daneben. Und deswegen lese ich das Buch und ich habe Bauchweh. Aber es ist wichtig, ab und zu mal sowas zu lesen, weil dann schärfst du dein eigenes Denken damit, ja, und dein eigenes Verständnis vom Wort Gottes. Und gerade weil es so immer wieder mal daneben geht, zitiere ich da draus, um euch ein bisschen sensibel zu machen. Ja? Und es ist alles noch Einführung, was ich jetzt mache hier, aber ich möchte euch mal was vorlesen. Gnade. Gnade hat ein Ziel. Gnade wird von manchen deswegen so verdreht, weil sie nur als Eintrittskarte in den Himmel betrachtet wird. Wenn uns Jesus durch seinen Kreuzestod nur vor der Hölle retten wollte, wie motivieren wir dann Leute dazu, das christliche Leben zu leben? Wenn wir so denken, verpassen wir das Eigentliche. Gott erweist uns seine Gnade nicht nur deswegen, damit wir Sündenvergebung haben und in den Himmel kommen. Das ist zweitrangig und nicht das primäre Ziel. Ziel der Gnade ist, uns jeden Tag Zugang zu seiner Gegenwart zu gewähren. Gnade berechtigt uns zu der Beziehung, die wir uns nie hätten verdienen können. Tja, da muss man nochmal lesen und drüber nachdenken. Beziehung, Gnade. Gott will uns nicht nur vor der Hölle retten, das ist zweitrangig. Zweitrangig? Ha, also bei dem Wort denke ich, oh weia. Also mir würde das schon mal reichen. Also zweitrangig ist nicht das angemessene Wort. Ich will euch nur sagen, der sagt da was, da stimmt irgendwas dran. Natürlich ist das nicht alleine Gottes Ziel. Aber wenn uns Jesus seinen Kreuzestod nur vor der Hölle retten wollte, das ist falsch, sowas zu sagen. Da hat man keine Furcht Gottes und hat kein Verständnis davon, was Hölle ist, wenn man sowas sagt. Und wenn wir so denken, verpassen wir das Eigentliche. Das Eigentliche ist nicht unsere Rettung. Da stimmt doch was nicht. Gott erwies uns seine Gnade nicht nur deswegen, damit wir Sündenvergebung haben. Ja, okay. Und in den Himmel kommen. Okay. Das ist zweitrangig. Nee, nicht okay. Und nicht das primäre Ziel. Ich glaube, das ist das primäre Ziel. Weil das hat mit der Beziehung zu tun. Ziel der Gnade ist, uns jeden Tag Zugang zu seiner Gegenwart zu gewähren. Ja, was ist denn das dann noch? Gnade berechtigt uns zu einer Beziehung, die wir uns nie hätten verdienen können. Das stimmt. Es ist haarscharf am Ziel vorbei, weil er mit dem Problem, mit der Hölle ein Problem hat. Klar hat er damit ein Problem, da hat jeder ein Problem damit. Ich zitiere auch deswegen daraus, weil er sagt, das ist das bedeutendste Buch, was ich geschrieben habe. Ich werde nie ein bedeutenderes Buch schreiben als das. Also wenn ihr wissen wollt, was dieser Mann denkt, Co-Autor der Hütte und so weiter, Vordenker in dieser ganzen Richtung, der sagt, das ist mein wichtigstes Buch. Und das ist haarscharf daneben. Und das ist ein Angriff, meines Erachtens ein Angriff aufs Kreuz, das Buch. Redet viel über Liebe und trotzdem daneben. Okay, deswegen ist mir das Thema so wichtig. Ich hoffe, ich kann das noch verständlicher machen. Und ich sehe, Paulus war es auch wichtig, er hat gesagt, das ist mein Zentrum. Wenn ihr wissen wollt, was ich ins Zentrum gestellt habe, dann das. Und lasst uns doch versuchen zu verstehen, warum er das tut und was das Kreuz bedeutet. Und wir fangen an, also das war bis jetzt die Einleitung, jetzt fange ich an. Wir fangen an, um das Kreuz besser zu verstehen, fangen wir an bei der Schöpfung. Da müssen wir anfangen. Fangen an bei der Schöpfung. Also wir gehen auf einen Berg und wir fangen unten an, okay? Wie sind wir geschaffen worden? Und Gottes Wort gibt uns einige Informationen darüber, wie wir geschaffen worden sind. Was hat sich Gott eigentlich gedacht? Wir sehen das in 1. Mose 1, Vers 26. Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und die Vögel des Himmels und so weiter. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Ich glaube, dass jedes einzelne Wort in unserer Zeit angegriffen ist hier. Gott hat uns geplant. Gott wollte uns als Menschen. Er hat uns geschaffen als Mann und Frau. Wir sind seine Geschöpfe. Wir sind es nicht geworden. Wir sind geschaffen worden. Wir sind nicht entstanden durch Zufall. Gott hat uns hergestellt. Wir sind auch keine Abart vom Tierreich. Wir sind die Einzigen, die mit ihm Gemeinschaft haben können. In seinem Bild, ihm ähnlich. Das ist sein Ziel. Das war Gottes Plan und so hat Gott uns geschaffen. Und so wollte Gott dich. Er wollte Menschen in seinem Bild und Gemeinschaft mit Menschen haben. Das war der Anfang. Und Gottes Wort erklärt uns das noch genauer. Lasst uns nochmal in 1. Mose 2, Vers 7 schauen. Da steht, und Gott machte den Menschen aus einem Erdenkloß und blies ihm den lebendigen Odem in seine Nase. Und also war der Mensch eine lebendige Seele. Und ich denke, das ist euch nicht neu. Wir haben hier drei Elemente, wie Gott uns schafft, wie Gott uns geschaffen hat. Er nimmt Erde und formt daraus einen Leib. Und ihr wisst, wenn ihr ins Grab kommt und da lange genug drin seid, dann werdet ihr wieder Erde. Ja? Ein Leib, dann bläst er den Odem. Und zwar die Ruach, den Geist in uns rein, in den Leib und wir werden eine Seele. Also wir haben einen Mensch, der besteht aus diesen drei Elementen. Leib, Geist und Seele. Das hebräische Wort, was da steht, Gott bläst den Odem in uns rein. Da steht das Wort Patach, er bläst und man hört noch, wie er da haucht. Den Ruach, den Geist in uns rein. Das hebräische Wort für Geist ist Ruach, habt ihr vielleicht schon gehört. Da hört man noch, wie Gott ausatmet. Ja? Gott macht in den Leib. Und das ist wahrscheinlich wirklich so gewesen. Er hat da rein gepustet. Und sein Geist kam in den Menschen rein, in dich rein, in uns rein. Also er formt was. Und Gottes Wort lässt keinen Zweifel daran, dass wir wunderbar gemacht sind und dass es erstaunlich ausgezeichnet ist. Dann kommt der Geist von Gott und wir werden eine lebende Seele, so steht das da. Wir wurden eine lebendige Seele. Das hebräische Wort für Seele, kennt ihr vielleicht auch, das ist das Wort Nefesh. Und ganz interessant, die ursprüngliche Bedeutung von diesem Wort ist Schlund. Habt ihr schon mal einen Schlund gesehen? Wenn ihr Kinder habt, dann wisst ihr, was ein Schlund ist. Als die klein waren, da bestehen die dann nur aus Schlund, ja. Und, oder Teenager auch, genau. Teenager bestehen auch nur aus Schlund. Das ist, oder wenn ihr so ein Bild habt von so einem Vogel und der macht so ein Vogeljunges und das macht den Schnabel auf, dann seht ihr da rein und das ist ein Schlund. Und wenn ihr seht, wie die Mutter und der Vater hin und her fliegen, ständig da was reinstopfen, die sind lebendiger Schlund. So sieht Gott uns. So sieht Gott dich, du bist ein lebender Schlund. Ständig hungrig, ständig durstig, ständig ich will, ich will, ich will. So hat Gott dich geschaffen. Wisst ihr das? So hat Gott dich geschaffen. Und wo soll der Schlund sich hinwenden? Zu Gott. Genau. Gott macht deinen Leib, bläst seinen Geist da rein und du bist ein lebendiger Schlund. Ständig hungrig, ständig auf der Suche, ständig abhängig. Du bist ständig angewiesen darauf, dass Gott dir was gibt, dass er dich füttert und dich satt macht. Weil du bist unersättlich. Wie ein Teenager vorm Kühlschrank. Ich rede aus Erfahrung. Ja? Das ist, wie Gott uns geschaffen hat. Das war nicht schlecht, sondern gut. Er sagt darüber, das ist sehr gut. Und unsere Seele, das ist das, wo unsere Gefühle drin sind, unsere Gedanken, unser Wille, unser Verstand, unser Wollen, unsere Triebe, unsere Bedürfnisse, alles ist da drin, in dieser Seele. Und das ist ein von Gott geschaffenes, gutes Ding. So, Geist, Seele und Leib, nichts Neues für euch. Das ist das, wie Gott uns geschaffen hat, was sein Plan war. Und er hat einen guten Plan gehabt und so sollte das sein. Und er hat geplant, dass die Seele auf Gott gerichtet ist, über den Geist ständig Nachschub empfängt und ständig Leben empfängt durch Anbetung, durch Gemeinschaft mit dem Herrn. Das war Gottes Plan und das wäre so schön gewesen, oder? So, das ist, wo wir anfangen müssen. So hat es angefangen. Und dann ist was passiert. Das ist der zweite Punkt. Um das Kreuz zu verstehen, müssen wir verstehen, was dann passiert ist. Und zwar ist dann Sündenfall passiert. Die Sünde kam. Es ist was geschehen, was ganz grundsätzlich was zerstört hat. Das ist nicht eine Kleinigkeit gewesen, sondern eine ganz grundsätzliche Geschichte ist passiert, die zerstört hat, was Gott geschaffen hat. Lasst mich hier eine Anmerkung machen. Gott war nicht überrascht davon. Gott hat nicht gedacht, was passiert jetzt auf einmal. Das war nicht vorgesehen. Gott hat es gewusst, dass es kommt. Gott hat sogar schon gewusst, was es ihn kosten wird. Gott hat schon gewusst, bevor er die Welt schuf, dass er Jesus bringen müsste. Das Lamm Gottes ist erwählt vor Grundlegung der Welt. Das nur als Anmerkung, da gehe ich dann später nochmal drauf ein. Nur, dass wir nicht die Idee haben, da ist die Sünde gekommen und Gott hat dann gedacht, ach du Schreck, was ist jetzt hier los? Alles kaputt, was ich gemacht habe. Das ist ja schlimm. Völlig überrascht. Nein, Gott war nicht überrascht. Er wusste, es würde kommen. Und trotzdem ist es tatsächlich so gekommen. Die Sünde hat alles zerstört. Das hat die Gemeinschaft zerstört, hat das zerstört, was Gott gemacht hat. Und wir müssen ein Stück weit verstehen, was da passiert ist und was Sünde ist. Und wir wollen das mal lesen in 1. Mose 3. Schon im ersten Kapitel, ich fange bei 1. Kapitel 1, Vers 16 an, da sagt Gott Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben oder wirst du sterben oder wirst du einen Tod sterben, heißt es wörtlich. Du wirst sicher sterben, du wirst einen Tod sterben. Gott hat alles erlaubt, aber von diesem Baum hat er verboten. Gut und böse sollte der Mensch aus sich heraus nicht erkennen. Es war verboten. Der Mensch ist gut geschaffen, wie kann ein guter Mensch Böses erkennen? Nur indem er böse wird. Und jetzt kommt der Teufel. Kapitel 3. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zu der Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gut und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Der Teufel wird ganz deutlich hier. Er will uns schaden. Er will uns töten. Er will uns überlisten, Gott zu misstrauen. Und er will seine Lüge uns verkaufen. Und hier lernen wir das ABC der Verführung an diesen ersten Versen in der Bibel. Hat Gott gesagt, dass ihr von keinem Baum essen dürft? Ganz tückische Frage. Sofort in ein Gespräch verwickelt, weil das muss man ja richtig stellen. Das hat Gott nicht gesagt, ja? Hat Gott echt verboten, du darfst nichts? Hat Gott verboten, du darfst nicht Fernsehen gucken? Hat er das verboten? Nee, Moment, also so war es nicht, nur bestimmte Dinge nicht. Hat Gott verboten, du darfst nichts da essen? Und schon war sie im Gespräch. Also Gottes Wort wurde schon von vornherein relativiert. Und sie haben angefangen zu diskutieren. Dann hat er weitergemacht und hat den Ernst der Konsequenz vernebelt. Er hat gesagt, ihr werdet nicht sterben. Ihr werdet nicht sterben. Und das ist eine glatte Lüge. Gott weiß, an dem Tag, an dem ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan. Mit anderen Worten, der Teufel sagt, das Beste enthält Gott euch vor, deshalb hat er euch das verboten. Er macht Gott schlecht, er sät Misstrauen und er macht dann sein falsches Angebot. Er sagt, ihr werdet Gutes und Böses erkennen und sein wie Gott. Ja, das ist sein ABC. Also er relativiert Gottes Wort, er vernebelt den Ernst der Sünde, er zweifelt an Gottes Charakter, er macht falsche Versprechungen. Ich gehe da ein bisschen schneller drüber, weil ich denke, das ist euch schon bekannt. Ja. Und dann führt es dazu, dass die Eva sagt, das will ich, das ist begehrenswert. Gut zur Speise, Lust für die Augen, begehrenswert Einsicht zu geben. Und die Sünde besteht daran, sie nimmt die Frucht und isst. Und sie gibt ihrem Mann, der direkt neben ihr steht, und der isst auch. Also Adam ist in keiner Weise irgendwie fein raus. Der steht direkt daneben, der steht, sie gab ihrem Mann bei ihr und der isst auch. In einer gewissen Weise ist er noch mehr schuldig als sie. Und was ist da passiert? Warum ist das so schlimm? Wisst ihr, was ich glaube, was das ist? Das ist keine Lappalie, das ist kein Versehen, das ist kein Kavaliersdelikt. Diese Tat hat die Zukunft von Adam und Eva bestimmt. Und hat unsere Zukunft bestimmt, hat eine Folge gehabt für alle, die nach ihnen kamen. Und in dieser Tat war was zu einem Bruch geführt hat mit Gott. Das ist Sünde. Sünde ist nicht eine Kleinigkeit, sondern es ist tatsächlich ein Akt von Rebellion gegen Gott. Sie kannten Gott, sie waren in seiner Gegenwart und sie haben geglaubt, dass Gott bösartig ist. Und sie haben gesagt, wir wollen selber sein wie Gott. Sünde ist ein Akt von Rebellion. Ich will selber Gott sein. Ich bin eigenwillig, ich bin stolz, ich bin selber gut. Ja? Und Gottes Wort beschreibt das, was das bedeutet. Und wisst ihr, diese Rebellion ist in jedem von uns und in jedem von euch. In jedem Menschen ist diese Rebellion gegen Gott noch drin. Und die versteckt sich manchmal. Die sieht manchmal sehr gut aus. Die sieht manchmal total fromm aus. Rebellion kann sich gegen Gott darin verstecken, dass ich Gutes tun will. Dass ich Menschen helfen will. Kann im tiefsten aus einer Rebellion gegen Gott kommen. Ich brauche Gott nicht. Ich kann selber gut sein. Rebellion kann sich auch in Religiosität verstecken. Der Teufel hat nie Probleme mit Religiosität. Der hat auch kein Problem, in die Kirche zu gehen oder in den Gottesdienst zu gehen. Hat der Teufel kein Problem damit. Diese Rebellion kann auch da noch in unserem Herzen sein, selbst in frommen Dingen, selbst im Bibellesen, selbst in unseren besten Bemühungen kann dieser Akt von ich will unabhängig sein von Gott drin sein. Und diese Gene sind in uns drin, dieser Eigenwille gegen Gott. Und im Römerbrief fasst Paulus das so zusammen. Im Römerbrief, Kapitel 3, Abvers 10, da schreibt er, über uns Menschen spricht er folgende Verse aus. Da ist keiner, der gerecht ist. Auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Und mit ihren Zungen handeln sie trügerisch. Viperngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen. Und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Was gibt bei euch, wenn ihr das lest? Denkt ihr, ha Paulus, so schlimm ist es aber nicht. Oder sagt ihr, ja Paulus, du hast recht mit deiner Analyse. Das ist unser Zustand. Ich habe vielleicht das eine oder andere nicht gemacht, aber du hast recht, das ist unser Zustand. Wir wollen das nicht hören. Wir denken, ha, das ist übertrieben. Aber das ist das, was Gott sagt, was Sünde über uns gebracht hat und wie wir Menschen sind. Das ist ja nicht nur die Sicht von Paulus, sondern das ist das, wie Gott uns Menschen sieht. Lasst uns nochmal lesen. Ich lese euch nochmal vor. Römer 3 ab Vers 10. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Ja, aber wir können doch Gutes tun. Gott sagt, nein. Selbst euer Bestes ist nicht gut. Es kommt aus einer Rebellion. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handeln sie trügerisch. Wieperngift ist es unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihrem Weg. Den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Und es gibt noch mehrere solche Stellen, nicht im Alten, sondern im Neuen Testament, wo Gott uns Menschen generell beschreibt und sagt, so seid ihr, so sind wir. Das Menschenherz ist böse von Jugend auf. Böse. Seid ihr böse? Euer natürliches Herz ist böse. Vielleicht denkt ihr, ich bin nicht so böse. Gott sagt darüber, du bist böse. Du hast Böses erkannt. Du bist böse geworden. Letztens hat mich mal einer gefragt, ja, wo kommt denn eigentlich der Teufel her? Den muss doch Gott geschaffen haben. Wo kommt denn das Böse eigentlich her? Ich habe darauf keine Antwort. Meine Antwort ist, dass wir darauf keine Antwort haben, ist nötig. Weil das kann Gott nicht geschaffen haben. Das Böse ist das schlechthin das, was nicht zu begreifen ist. Das kann ich nicht begründen, das kann ich nicht verstehen, weil das kann man nicht verstehen. Das ist unverständlich, dass der Teufel böse geworden ist. Wenn wir das begründen könnten, versteht ihr, wenn wir sagen könnten, ja, jetzt verstehe ich, du hast ja auch allen Grund gehabt dafür. Nein, er hat keinen Grund gehabt. Für das Böse gibt es keinen Grund, das ist ja das Böse daran. Und wir sind auch noch böse geworden, wir hätten keinen Grund gehabt. Adam und Eva hatten keinen Grund. Und wir sind von ihnen gekommen und Gott sagt über uns auch, wir sind darunter, wir sind böse. Und die Beziehung zu ihm war zerstört. Gott schickte den Menschen schließlich aus dem Garten raus und stellte den Engel davor, keinen Weg zurück. Das war das, was Gott gesagt hat, so reagiert er darauf. Die Beziehung ist zerbrochen. Und das ist schlimm. Ein Zustand der Trennung von Gott ist da aus dieser Sünde rausgekommen. Eine total korrupte, versklavte Beziehung, geweiht dem Untergang, im Unfrieden, in Verlorenheit, in Tod, ausgetrieben aus dem Paradies. Übertreibe ich? Lass uns mal da reingucken, das ist, was passiert ist nach dem Sündenfall. Und das ist der Zustand der Welt in vielen Teilen. Gott greift danach noch ein, bei Adam und Eva, macht ihnen Fälle. Und so greift Gott auch in diese Welt immer wieder ein, hilft da, hilft dort, dies und das. Aber die Beziehung ist zerstört. Das ist das, was Sünde gemacht hat. Und es ist noch was passiert, es ist ein Herrschaftswechsel passiert. Adam und Eva sind weg aus dem Reich Gottes in das Reich der Finsternis gekommen. Das ist das, was Gottes Wort sagt. Zum Beispiel im Epheserbrief. Kapitel 2, Vers 2, in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, also er spricht jetzt schon zu Christen, aber er beschreibt, was der Zustand war. in den Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur aus Kinder des Zorns waren, wie auch alle anderen. Ja, ein Herrschaftswechsel im Reich der Finsternis. Das ist der Zustand von normalen Menschen, von ungeretteten Menschen. Und das war unser aller Zustand. Und das nächste ist Tod. Gott hatte das angekündigt, wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben. Bumm. Sind sie gestorben, nachdem sie gegessen hatten? Ja oder nein? Ja? Sie sind gestorben. Wir müssen verstehen, dass in der Bibel Tod nicht Ende bedeutet. An keiner Stelle. Wir haben in unserem Sprachgebrauch die Vorstellung, Tod bedeutet Schluss. Oder? Wir denken, mit dem Tod ist alles aus. Wenn Gott sagt, du stirbst, dann ist alles vorbei. Und viele Menschen denken, wenn ich tot bin, dann bin ich weg. Verflüchtigt oder was weiß ich. Aber die Bibel sagt was ganz anderes. Ich gebe euch einen kleinen Hinweis. Zum Beispiel in dem Gleichnis, was Jesus erzählt in Lukas 15 über den verlorenen Sohn. Als der verlorene Sohn zurückkommt, sagt der Vater, dieser mein Sohn war tot. Und jetzt lebt er wieder. Tot war er, das sagt der Vater, tot war er, als er weg war, getrennt von mir. Und er lebt wieder, jetzt ist er wieder bei mir. Tod heißt in der Bibel, oder bedeutet in der Bibel Trennung. Und es gibt drei Tode in der Bibel. Wusstet ihr das? Der erste Tod ist ein geistlicher Tod. Und geistlicher Tod bedeutet Trennung von Gott. In diesem Tod sind Adam und Eva sofort gestorben. Sie haben gesündigt und sie sind gestorben geistlich. Davon redet die Bibel auch, von diesem geistlichen Tod. Wir waren tot in euren, Epheserbrief sagt, tot in euren Sünden. Und ihr seid dann auferstanden aus diesem Tod. Tod. Getrennt von Gott. Der zweite Tod, den es in der Bibel gibt, oder der nächste Tod, ist der leibliche Tod. Das bedeutet, dass dein Körper, oder dass du körperlich getrennt wirst von allen, die hier sind. Aber du bist nicht weg. Die Bibel sagt an keiner Stelle, wenn du körperlich stirbst, dass du weg bist. Du bist noch da. Jeder Mensch ist noch da. Du bist dann im Totenreich. Keine Ahnung, wo das ist, aber du bist dann da. Du bist nur getrennt von denen, mit denen du hier zusammen warst. Und dein Körper verwest, aber du bist leiblich tot, aber du bist nicht weg. Und dann gibt es noch einen dritten Tod. Und zwar ist das der ewige Tod. Davon redet Gottes Wort auch. Ewiger Tod ist die ewige Trennung von Gott. Und ich glaube, dass Gott das gemeint hat, als er zu Adam gesagt hat, wenn du davon isst, wirst du sterben. Zeitversetzt. Erst geistlich, dann leiblich. Ich glaube, dass Adam gedacht hat, Gott hat sich geirrt. Ja, der hat seinen 750. Geburtstag gefeiert und hat gedacht, nö, ich lebe ewig. Dann war er 820 und hat gedacht, ja, ich werde noch leben. Dann war er 900 und da hat er sich gefreut und 901, da war er tot. Oder ich weiß nicht, ich glaube 902 oder was, ich weiß nicht genau, wie alt er war. Aber er ist gestorben, auch leiblich. Und dann gibt es den ewigen Tod. Übrigens gibt es in der Bibel, das ist eigentlich die Lehre von der Auferstehung oder vom Tod, ja, es gibt in der Bibel entsprechend Auferstehungen, mehrere Auferstehungen. Es gibt eine geistliche Auferstehung. Wenn du zu Jesus kommst, wirst du wiedergeboren, empfängst neues Leben und Gottes Wort sagt, du stehst auf vom Tod, von dem geistlichen Tod. Jesus erweckt dich aus dem geistlichen Tod. Es gibt auch eine leibliche Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt. Also von den beiden Toten gibt es eine Auferstehung, von diesem Tod gibt es keine Auferstehung. von dem ewigen Tod. Und Gott hat das gesehen, ja, den ewigen Tod, übrigens eine Stelle, na, den nennt, dummerweise, die Bibel nennt den zweiten Tod, ja, ja. In der Offenbarung 20, 14. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod. In meiner Aufzählung ist es der dritte Tod. Der zweite Tod oder der dritte Tod, der ewige Tod, das ist der Feuersee. Das Neue Testament. Also, sie sind gestorben. Tod kam in die Welt und der Römerbrief, eine ganz bekannte Stelle, hält das fest in einem knackigen Satz. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Römer 6, 23. Oder der Sünde sollt, hat Luther übersetzt, ist der Tod. Sünde führt unausweichlich in den Tod. Unausweichlich. Erst so, dann so und dann so. Wenn nicht was passiert. Das ist nicht das, das ist ein Gesetz. Gott weiß, dass es so kommt. Es wird so kommen. Sünde führt in den Tod, wenn nicht was passiert. Das ist das Problem. Versteht ihr? Und Sünde hat noch eine Qualität. Sie ist nicht reparierbar. Wir denken manchmal, naja Herr, aber du könntest doch einfach uns so ein bisschen reparieren. So wie so eine Uhr, wo ein Rädchen kaputt ist. Gut, Adam und Eva haben gesündigt. Und dann schraubt man das halt auf, macht das kaputte Rädchen raus, ein neues rein und dann geht es wieder. Oder wir denken, Gott, du kannst es doch so machen. Du gibst uns Gnade, du gibst uns einen Gottesdienst, du gibst uns deine Gebote, du hilfst uns. Und dann wird es schon irgendwie. Dann können wir doch irgendwie leben, so einigermaßen anständig. Und dann sind wir doch repariert. Gottes Wort lässt keinen Zweifel daran, dass Sünde nicht zu reparieren ist. Und Sünder sind nicht zu reparieren. Wusstet ihr das? Sünder sind nicht zu reparieren. Ihr guckt mich so ungläubig an. Es ist die Wahrheit in Gottes Wort. Ein Sünder ist nicht zu reparieren. Für den gibt es nur eine Möglichkeit. Und das ist Tod. Und das weiß der Herr. Manchmal denken wir ein bisschen Gnade, ein bisschen Anstrengung von unserer Seite, ein bisschen Gebote halten und regelmäßige Gottesdienste religiös sein, ein bisschen opfern und so weiter. Und dann wird es schon irgendwie. Aber nichts könnte ferner von der Wahrheit sein. Auch Gesetz plus Gnade wird uns nicht reparieren. Wenn das geklappt hätte, hätte das Gott gemacht. Wir denken manchmal, ja, okay, das war Gottes Plan, das hat er versucht mit Israel, hat versucht mit Gesetz und so. Und dann hat das eben auch nicht geklappt und da musste er eben Jesus bringen. Nee, nee, nee. Was das Gesetz bedeutet, das kommen wir noch drauf. Aber der Sünder ist nicht zu reparieren. Und Paulus zeichnet in den ersten drei Kapiteln vom Römerbrief ein unausweichliches Bild über uns Menschen. Und er hört damit auf, im Römerbrief Kapitel 3, in Vers 20 oder in Vers 19. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind. Warum? Damit jeder Mund verstopft werde. Oder Luther sagt, damit allen das Maul gestopft wird und die ganze Welt vor Gott schuldig sei, oder die Elberfelder sagt, die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Paulus verwendet drei Kapitel im Römerbrief darauf, zu beweisen, dass die ganze Welt unter dem Gericht Gottes steht. Irreparabel, verloren, schuldig, unter dem Urteil Gottes. Wir haben unser Leben verwirkt. Es gibt keine Hoffnung. Es sei denn, es passiert was. Und das ist die Analyse. Und wisst ihr, dass teilweise können wir das gar nicht mehr anschauen. Denken, das kann doch nicht so schlimm sein. Das Markus, du übertreibst. Wir hören uns das mal alles so an, aber wenn schon mal nochmal die Ältesten fragen, ob das alles so stimmt. Das dürft ihr tun. Schaut aber mal, lest mal die ersten drei Kapitel vom Römerbrief. Paulus verwendet seine ganze theologische Klugheit darauf, uns Menschen abzuschneiden, dass wir noch irgendwo eine Ausflucht haben und sagen, ja, ich könnte doch irgendwo vor Gott bestehen. Und auch den Juden, die dann vielleicht sagen, aber wir haben doch die Väter, wir haben doch das Gesetz, bla bla bla, wir haben doch alles Mögliche, sagt er, und du hast auch keinen Vorteil und beweist es auch. Und er sagt, ich habe bewiesen, gerade eben bewiesen, dass sowohl Juden als auch Heiden unter dem Urteil Gottes stehen. Er beweist das aus Gottes Wort. Und dann kommt das, was ich vorgelesen habe, wohin diese Stellen, wo er sagt, die Menschen sind so und wir wissen, das sagt das Gesetz, wir sind alle unter dem Urteil, wir sind alle dem Gericht Gottes verfallen. Das ist die Wahrheit. Und nochmal, Paulus tut es. Warum tut er das? Weil er uns das Evangelium erklären will. Er will uns nicht, viele Leute sagen, ja, willst du uns jetzt runterdrücken, willst du uns jetzt mies machen, willst du, dass wir im Staub kriechen? Nein, wir wollen erkennen, und warum das Kreuz da ist. Das wollen wir erkennen. Und Paulus macht dasselbe. Er fängt an im Römerbrief und sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Römer 1, Vers 16. Das ist Gottes Kraft, das Kreuz. Das ist Heil für mich. Gottes Gerechtigkeit wird da drin offenbar. Römer 1, Vers 16 und 17. Und dann fängt er in Vers 18 an und sagt, und ich erkläre euch das jetzt, das Evangelium, das ich predige. Und dann fängt er an in Vers 18, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit. Und dann fängt er an, das zu beweisen. Er fängt an mit Gottes Zorn über alle Gottlosigkeit. Und ich glaube, dass, und dann verwendet er drei Kapitel darauf. Und ich glaube, dass es nötig ist, dass wir das verstehen. Dass wir keine Illusionen haben und denken, wir sind schon irgendwie ganz gut und irgendwie recht vor Gott. Und ich habe das erlebt. Ich habe mit einem Menschen gesprochen, den ich sehr gut kenne, der wirklich Dreck am Stecken hat in seinem Leben. Ehebruch und Unterschlagung, alles Mögliche. Und der meint allen Ernstes, ja, wenn ich vor Gott stehe, ich denke, das langt. Ich habe auch ein paar gute Sachen gemacht. Also es wird schon irgendwie, Gott wird schon nicht so böse sein. Komm, der wird mir schon irgendwie vergeben. So schlimm wird das nicht sein. Und das denken viele Menschen, das denken sogar viele Christen. Aber es ist so schlimm. Wir sind rettungslos ohne Jesus. Und es hatte tiefgreifende Auswirkungen auf uns, auf unseren Geist, auf unseren Körper, unsere Seele. Übrigens auf unsere Seele schlimme Auswirkungen. Ich habe vorhin gesagt, wir sind ein Schlund. Ja. Jetzt nimm du der Seele hier die Quelle weg. Was passiert denn dann? Das ist immer noch ein Schlund. Die Seele ist immer noch abhängig, bedürftig, ständig nach Leben aus. Und die sucht dann halt woanders, wo sie es kriegen kann. Und das Schlimme ist, dann saugt halt der Markus an der Silke und die Silke am Markus und umgekehrt. Und jeder sucht irgendwie nach Leben und wird enttäuscht. Ja, es hat schlimme Auswirkungen, kann ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber ich möchte euch sagen, das ist unser Zustand. Und in unserer Generation, ich denke, das ist vor allen Dingen in unserer Generation, wird das Evangelium nicht mehr so gepredigt, dass man sagt, Leute, das ist unser Zustand, das ist dein Zustand. Es ist ganz oft die Tendenz, Leute, die unbekehrt sind, irgendwie gut drauf zu machen. Und mach uns doch nicht runter, mach uns doch nicht so, du willst uns doch nicht sagen, dass wir alle schlecht sind. Und dann macht man das ganz leicht so, bevor sie Buße getan haben, bevor sie irgendwie zu Gott gekommen sind, ihnen zu sagen, du bist super, du bist klasse. Klar, Gott liebt uns, aber es gibt auch noch was, was zumindest in der Bibel uns gezeigt wird und was Gottes Wort hier sagt. Es gibt einen Zustand, der ist verloren. Okay, ich möchte hier noch einen kleinen Exkurs machen und gehe mal zu meinem Freund, zu dem Wayne Jacobson, der sagt, unser Problem ist gar nicht Schuld, nicht das Wirkliche. Das ist für Gott gar kein Problem, das einfach irgendwie zu vergeben. Das Problem ist unsere Scham vor Gott. Das ist das eigentliche Problem. Und er begründet das dann. Er sagt dann, ja, kommt es dann wieder, was ist das für ein Vater, der sein Bedürfnis nach Gerechtigkeit durch den Tod seines eigenen Sohnes stillt. Also der kann uns doch einfach so vergeben. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir uns vor Gott schämen. Und als Adam gesündigt hatte, was hat er gemacht? Er hat sich vor Gott geschämt und vor Gott versteckt. Und das ist unser großes Problem. Wir schämen uns und wir verstecken uns vor Gott. Und das müssten wir eigentlich nicht. Und deswegen, das wollte Gott wegnehmen, diese Scham. Ja? Obwohl sie seit dem Tag ihrer Erschaffung nackt waren, wurden sie jetzt ihrer Nacktheit bewusst und suchten nach etwas, womit sie ihre Blöße bedecken konnten. Das ist richtig. Ja, aber trotzdem. Als Gott sich ihnen näherte, berichteten sie ihm von ihrer Blöße. Berichteten ihm von der Blöße? Das steht nicht in Gottes Wort. Ja, und ihrem Versagen. Dabei suchten sie doch immer Schutz. Seit dem Sündenfall Adams stellen wir uns Gott nicht mehr als liebenden Vater vor, der uns einlädt, ihm zu vertrauen, sondern als anspruchsvollen Herrscher, den es zu besänftigen gilt. Und wir schämen uns halt vor ihm. Oh, das geht alles so haarscharf am Ziel vorbei. Und er versteigt sich da in ganz schlimme Dinge rein. Und er sagt, wir sind diesem überwältigenden Schamgefühl unterworfen. Das will Gott eben beseitigen. Statt dass die Menschen seine Freundschaft suchten, also Gottes Freundschaft suchten, waren sie nun bestrebt, ihn zu besänftigen, indem sie genügend Werke taten. Diese Scham durchdringt uns, das ist das eigentliche Problem. Und dann sagt er, dass Gott eigentlich kein Opfer brauchte, um uns zu lieben, denn er liebte uns ja schon vorher. Wir bedurften hingegen eines Opfers für unsere Scham, damit wir frei sein würden. Es ist tückisch, was er da macht. Es spricht irgendwie uns Menschen an. Aber die Scham ist eine Folge der Sünde. So rum ist es. Die Sünde ist das Problem. Deswegen haben wir uns geschämt. Und wenn die Sünde weggeräumt wird, ist auch die Scham weg. Und wir können wieder in Gottes Gegenwart kommen. Wenn die Sünde nicht weggeräumt wird, werden wir uns weiter schämen. Und zu Recht. Adam schämt sich ja nicht zu Unrecht. Er schämt sich zu Recht. Es hört sich menschlich so schön an, ist aber nicht schön. Okay, es gibt eine Lösung. Da komme ich vor allen Dingen morgen drauf. Heute Abend kann ich da nicht drauf kommen. Die Frage ist, was würde Gott tun, um hier einen Ausweg zu schaffen? Die Sünde ist etwas, was Gott richtet. Die Sünde ist was, was Gott verurteilt und verurteilen muss. Wenn wir irgendein Verständnis davon haben, wer Gott ist, wissen wir, dass Gott niemals Sünde toleriert und nicht Sünde tolerieren wird. Er wird nicht einfach sagen, ist nicht so schlimm. Weil Sünde mehr ist. Sünde ist Auflehnung, Rebellion, ist Zerbruch. Es ist das, was ich alles beschrieben habe. Es ist ein irreparabler Zustand. Wir haben unser Leben vor Gott verwirkt. Gott wird es richten. Er kann es nicht einfach vergeben. Und die Schlüsselstelle dafür ist, als Jesus im Garten Gethsemane ist, sagt er zum Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er sagt es, Jesus der Sohn sagt es zum Vater dreimal. Und wisst ihr, was der Vater gesagt hat? Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Wenn es einen anderen Weg gäbe, zu vergeben und Sünde aus dem Weg zu räumen, als das Opfer, was Jesus gebracht hat, Gott hätte den Weg gefunden, bin ich mir ganz sicher. Aber es gab keinen. Ich glaube, dieser Zustand der Verlorenheit ist sehr tiefgreifend und sehr, sehr weitreichend, ja. Und es gab nur einen einzigen Weg daraus. Und das war Jesus. Das war Jesus. Ich greife da schon ein bisschen vor. Ja. Das war der Grund, warum er gekommen ist. Er wollte dieses Problem lösen. Er wollte diese Sünde aus dem Weg schaffen. Er wollte die Beziehung zu Gott wiederherstellen. Das glauben wir alles. Ja. Aber da musste viel geschehen. Ja. Und das war der einzig mögliche Weg, was Jesus getan hat. Es gab keinen anderen. Stellt euch vor, mein Sohn fleht mich an. Vater, wenn es irgendeinen Weg gibt, dass ich das nicht machen muss, dann bitte, lasst es doch mit Tränen, mit Blut und Schweiß. Dann werde ich doch, wenn es irgendeinen gäbe, dann würde ich doch sagen, ja, da gibt es einen anderen. Aber der Vater sagt, dann gibt es keinen anderen. Da gibt es keinen anderen. Und das hat nichts damit zu tun, nochmal, es hat nichts damit zu tun, dass Gott seinen Zorn abreagiert. Da komme ich morgen drauf, was der Zorn Gottes in Wirklichkeit ist. Ja. Gott hat es nicht nötig, seinen Zorn abzureagieren. Das ist der volle Unsinn. Das beschreibt Gott überhaupt nicht. Gott ist der Handelnde gewesen, zu jedem Zeitpunkt in dem, was Jesus gemacht hat. Es war sein Plan vor Grundlegung der Welt, dass er gesagt hat, ich bringe eine Rettung, die ist so tiefgreifend, dass sie nicht mehr zerstört werden kann. Die kann nicht mehr zerstört werden. Der Zustand nach der Rettung, nachdem Jesus uns gerettet hat, ist besser als der Zustand vor dem Sündenfall. Ich sage das nochmal, der Zustand jetzt nach der Rettung, nachdem Jesus war, der ist besser als der Zustand vor dem Sündenfall. Weil jetzt der Zustand, der kann nicht mehr kaputt gemacht werden. Gott hat das gewusst. Und Gott hat eingegriffen. Ich möchte schon ein bisschen, ein, zwei Sätze zu dem sagen. Wie hat Gott die Sünde weggetragen? Gott hat nicht einfach drüber gewischt. Gott hat nicht einfach gesagt, das ist nicht schlimm. Gott musste das Gericht vollziehen. Gott musste das Urteil sprechen. Das ist das, was gekommen ist. Ja? Gott hat jemanden geschickt, der das Urteil über die Sünde getragen hat. Das Gerichtsurteil, das rechtmäßige Gerichtsurteil. Und der verurteilt wurde für die Sünde, damit wir frei sind. Das ist das Evangelium. Ja? Das Evangelium ist, Jesus ist gestorben für unsere Sünde. Das sagt Paulus im 1. Korinther 15. Er kam um der Sünde willen. Und Gott verurteilte die Sünde in seinem Fleisch, damit wir frei sind. Es ist eine rechtsmäßige Geschichte. Du stehst vorm Richter und erwartest ein Urteil und ein anderer trägt das Urteil an deiner Stelle. Das ist das, was Jesus getan hat. Durch den Tod zum Leben hindurch. Und das ist auch das Opfer. Wir gucken uns das morgen genauer an. Das ist das Opfer, was geschehen ist. Das Opfer ist nicht einfach, dass jemand anders was auf den gelegt wurde, sondern es ist das Urteil wurde gesprochen. Das Urteil, was du verdient hast, wurde über Jesus gesprochen. Und deswegen sind wir frei. Okay, ich sage noch ein paar Sachen zu dem Gesetz. Können wir uns nicht selber retten? Können wir nicht irgendwie selber da raus? Das ist ja das, was wir Menschen gerne versuchen möchten. Was alle Menschen gerne versuchen möchten, was Religion versucht. Jede Religion versucht irgendwie diesen Riss, den wir empfinden, auch diese getrennte Beziehung zu Gott irgendwie zu überwinden. Durch irgendwas, was wir tun. Und die beste Möglichkeit müsste doch sein, das Gesetz, was Gott gegeben hat, zu halten. So müssten wir doch irgendwie dieses Problem lösen können. Und die Frage ist, hat nicht Gott das Gesetz deswegen gegeben? Hat er nicht sein Gesetz gegeben, damit wir das halten? Was ist mit dem Gesetz Gottes, was Gott gegeben hat? Nicht irgendeins, sondern Gottes Gesetz. Und ich möchte euch ein paar Sachen zu diesem Gesetz Gottes sagen, dass wir das auch verstehen. Was ist die Rolle von dem Gesetz Gottes? Ich frage euch erstmal, ist das Gesetz, das Alte Testament, ist es gut oder ist es schlecht? Was sagt ihr? Ist es von Gott? Ist es gut oder schlecht? Seid euch nicht so sicher. Gut oder schlecht? Wer ist für gut? Wer ist für schlecht? Wer ist für gut? Wer ist für schlecht? Das traut euch nicht, gell? Also Gottes Wort sagt in Römer 7, Vers 12, nein, nicht 1. Korinther 7, Römer 7, so ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Das Gesetz Gottes ist gut. Das ist das Erste, was wir festhalten müssen. Das Gesetz Gottes ist gut und heilig und gerecht. Es ist von Gott. Was macht denn das Gesetz? Warum hat Gott dieses Gesetz gegeben? Gott hat das Gesetz nicht gegeben, damit wir gerecht werden, sondern um zu beweisen, dass wir Sünder sind. Es hört sich komisch an. Aber wenn du einen Sünder hast und konfrontierst den nicht, dann weiß er nicht, dass er einer ist. Wenn ein Sünder in einem dunklen Zimmer ist, ist alles gut. Das Gesetz Gottes ist Gottes Scheinwerfer, Gottes Taschenlampe. Das ist eine Finsternis und das ist ein Schlangen und Skorpione und Viecher in einem Raum und Dreck und alles Mögliche. Und du weißt es nicht, weil es ist dunkel. Aber wenn du die Taschenlampe nimmst und machst das Licht an, dann siehst du es. Das macht das Gesetz Gottes mit uns Menschen. Wir sind Sünder, verloren. Das, was Gottes Wort über uns gesagt hat vorhin. Dann trifft das heilige, gute, gerechte Gesetz auf uns. Auf einmal geht's Licht an und du stellst fest, wer du bist. Und gerade dann, wenn du versuchst, es zu halten, wird offenbar, wer du bist. Und Jesus verschärft das noch, ja. Er sagt, okay, vielleicht kannst du das halten, aber deine Motive. Ich sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon das Gesetz gebrochen. Ich sage, wenn du was Böses sagst, bist du des höllischen Feuers schuldig. Wenn du deinen Bruder beschimpfst, bist du des höllischen Feuers schuldig. Wer hat schon mal seinen Bruder beschimpft? Ihr seid des höllischen Feuers schuldig, sagt Jesus. Wer hat schon mal eine Frau angesehen, um sie zu begehren? Ihr müsst euch nicht melden. Ja. Ihr seid schuldig. Und das Gesetz beweist unsere Schuld. Das Gesetz überführt uns von unserer Schuld. Zum Beispiel auch nochmal drastische Worte. 1. Timotheus 1, 8 bis 11. Ist auch eine schöne Stelle. Ja, können wir mal lesen. Ist auch Neues Testament. Es passt in das rein, was ich gesagt habe. Ja. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand gesetzmäßig gebraucht. Warum? Gesetzmäßig gebraucht. Gesetzmäßig gebraucht heißt nicht, um es zu halten, sondern um Schuld zu erweisen. Ja? Indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Widerspenstige, für Gottlose, für Sünder, für Heillose, für Unheilige, für Vatermörder und Muttermörder und Mörder. Vatermörder, Muttermörder, Mörder ist interessant, ja. Unzüchtige, Knabenschänder, Menschenhändler, Lügner, Meineidige und wenn etwas anderes der gesunden Lehre entgegensteht, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut ist. Ja, das Evangelium sagt, so sind wir und das Gesetz zeigt es. Nach dem Evangelium, was dem entgegensteht, das erweist und beweist das Gesetz Gottes. Das Gesetz macht die Sünde offenbar. Römer 7, 7 bis, also Römerbrief ist die zentrale Stelle dafür. Römerbrief, Kapitel 7, 7 bis 13 wird es bewiesen, was das Gesetz offenbar macht. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt, als nur durch Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir. Denn ohne Gesetz die Sünde tot, oder man könnte sagen, nicht aktiv. Ja? Ich aber lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf, ich aber starb. Und das Gebot, das zum Leben gegeben, gerade das erwies sich mir zum Tod. Denn die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und täuschte mich und tötete mich durch dasselbe. So ist nun das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Und dieses Gesetz, ich lese nochmal weiter, ist nun das Gesetz, das Gute mir zum Tod geworden, das sei ferne, sondern die Sünde, damit sie als überaus sündig erschiene, indem sie durch das Gute mir den Tod bewirkte, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Also das Gesetz ist gut, das Problem ist nicht das Gesetz, das Problem bin ich. Ich bin unter die Sünde verkauft, deshalb kann das Gesetz mir nicht helfen, sondern mir nur mein Problem zeigen. Es muss was anderes kommen, um mir zu helfen. Das Gesetz kann mich nicht retten. Galater 2, 21. Nur wenn ein Gesetz gegeben wäre, das retten könnte, dann käme die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Aber es gibt kein Gesetz, das dich retten kann. Galater 2, 21 nochmal. Halt. Falsche Stelle. Aber Galater ist richtig. Vers 1, doch 3, 21. Wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, dann wäre die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Aber das ist nicht so. Das Gesetz kann dich nicht lebendig machen. Es kann dich nicht retten. Es kann nur zeigen, dass du ein Problem hast. Und es ist sogar so, das Gesetz verurteilt dich und spricht, du hast den Tod verdient. Und Gott wollte das. Deswegen hat er das Gesetz gegeben. Gott wollte zeigen, so ist der Zustand. Er wollte, dass kein anderer Ausweg da ist. Er wollte uns jede Entschuldigung abschneiden. Er wollte uns jede Möglichkeit geben, uns auf uns selber zu berufen und zu sagen, wir retten uns selber. Er wollte uns alles wegnehmen durch das Gesetz. Und Paulus sagt das so, wir sind unter dem Gesetz festgehalten als Zuchtmeister. Das Gesetz züchtigt uns. Wie lange? Bis Jesus gekommen ist und uns gerettet hat. Gottes Plan war schon immer, Jesus zu schicken, uns zu retten. Er wollte nicht, dass wir durch das Gesetz versuchen, gerecht zu werden. Das Gesetz ist der Zuchtmeister auf Jesus hin, sagt Paulus im Galaterbrief. Zuchtmeister heißt, der hat Autorität über dich, bis jemand anders kommt. Und dann ist Jesus gekommen und hat den Zuchtmeister an die Seite getan. Er hat das Gesetz weggenommen. Er hat es ans Kreuz genagelt, sagt der Kolosserbrief. Und wir sind, das eigentliche Problem ist gelöst worden, nämlich dieses Problem. Und dadurch sind wir frei, auch frei vom Gesetz. Okay, ich fasse das mal bis hierhin zusammen. Paulus sagt, ich habe mir vorgenommen, nichts anderes zu wissen als nur Jesus und ihn als gekreuzigt. Die Frage ist, warum sagt er das? Warum sagt er das? Nur ihn und nur ihn als gekreuzigt, vor allen Dingen. Ja? Als Gekreuzigten verkündigt er ihn. Ganz oft höre ich, okay, wir verkündigen noch das Kreuz, aber es ist eigentlich nicht mehr wichtig. Wir kommen ja von Ostern her. Ostern ist das Entscheidende und das Kreuz können wir ja eigentlich fast hinter uns lassen. Ich glaube nicht, dass Paulus das denkt. Ich glaube nicht, dass Paulus denkt, das Kreuz können wir eigentlich hinter uns lassen. Ich glaube, dass wir das Kreuz von Ostern her verstehen müssen, aber wir können es nicht hinter uns lassen. Ich glaube, dass wir den Gekreuzigten nicht hinter uns lassen können und nur den Auferstandenen angucken. Ich glaube, wenn wir das Lamm Gottes auf dem Thron ehren, dann ehren wir den Gekreuzigten auf dem Thron. Ich glaube, wir sehen in Ewigkeit die Nägelmale an Jesus seiner Hand. Und ich glaube, wir werden in Ewigkeit wissen, warum wir im Himmel sind. Wir werden in Ewigkeit das Lamm anschauen und wissen, wenn das Lamm nicht gewesen wäre, wäre ich nicht hier. Wir werden in Ewigkeit den Gekreuzigten sehen und den Auferstandenen, aber wir werden auch den Gekreuzigten in der Ewigkeit sehen. Bin ich überzeugt davon. Lamm Gottes auf dem Thron heißt, der Gekreuzigte ist auf dem Thron. Und deswegen sagt Paulus, ich muss euch erklären, vor allen Dingen den Römern, warum gekreuzigt. Und er fängt an, das zu erklären, was Sünde ist. Er beweist uns, es gibt keine Chance für uns. Wir sind in einem hoffnungslosen, versklavten Zustand ohne Gott, ohne Hoffnung in dieser Welt. Und diesen Zustand kann man sich gar nicht schlimm genug denken. Und auch wenn wir dagegen rebellieren und denken, das ist ja gut, was habe ich schon Schlimmes gemacht? Gottes Urteil wird uns erwarten, wenn nicht Gott eingreift. Und preis dem Herrn, Gott hat eingegriffen. Ja. Aber es kam noch ein Zwischenzustand, nämlich das Gesetz, womit Gott bewiesen hat, dass sein Urteil gerecht sein wird. Es wird gerecht sein. Am Ende der Zeit wird er nach diesem Gesetz uns richten und sein Urteil wird klar sein. Darauf laufen wir zu. Und ich denke, dass Jesus das auch vor Augen hatte, als er auf dieser Erde war. Keiner spricht so oft über die Hölle wie Jesus. Ist euch das aufgefallen? Ich weiß nicht, wie oft Jesus über die Hölle spricht. Und mir wird es jedes Mal ganz anders, wenn er darüber spricht, weil er spricht sehr, sehr heftig und sehr, sehr ernst über dieses Thema und sehr, sehr real. Ja, wenn du deinen Bruder beschimpfst, bist du des höllischen Feuers schuldig. Das aus dem Mund von Jesus, da wird es einem echt anders. Und du weißt, oh Jesus, das ist eine ernste Geschichte. Und Jesus redet davon, pass auf, dass du fürchte nicht den, der dich töten kann, sondern fürchte den, der Macht hat, nachdem er getötet hat, dich in die Hölle zu werfen. Damit meint er nicht den Teufel. Damit meint er den Vater. Wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlöscht. Grauenvolle Bilder, die wir am liebsten nicht angucken. Ich auch nicht. Aber ab und zu müssen wir es mal angucken. Einmal müssen wir es angucken. Und das Gute ist, wir können es als Geliebte angucken. Wir wissen, dass das nicht das Ende ist. Aber das ist das, was auf uns zukommt. Und ich glaube, es greift viel zu kurz, wenn wir da zu schnell mit Gottes Liebe drüber wischen. Gottes Liebe ist aktiv. Gottes Liebe wird was dagegen tun. Viel, viel tiefer und viel radikaler, als zum Beispiel er das sagt. Viel radikaler. Er rettet uns daraus vom Tod. Ich möchte beten zum Schluss. Vater, ich möchte einfach das Wort dir anbefehlen. Und Vater, ich bete, dass du mit deinem Geist darüber wachst. Und auch wenn wir weggehen und ja, einen Ernst angucken müssen oder vielleicht nicht uns so happy fühlen, Vater, ich bete, dass dieses Wort in unserem Herzen weiterwirkt. Wir das aushalten. Und ich bete um deinen Schutz auf uns. Vater, ich danke, dass das nicht dein letztes Wort ist. Ich danke dir, Vater, dass du alles in Bewegung gesetzt hast. Dass du alles in Bewegung gesetzt hast, um uns zu retten. Und wenn wir singen, danke für das Kreuz, dann heißt das, du hast alles in Bewegung gesetzt. Und dafür danke ich dir, Vater. Amen. Amen. Okay, ich möchte euch damit heute Abend entlassen. Ich kann euch nicht jetzt mit einer Happy-Gefühl entlassen, sondern das ist die Analyse, bevor wir morgen die Lösung anschauen. Ich hoffe, ihr lasst es zu, dass dieses Wort in euch wirkt und vielleicht auch in euch wirkt, dass ihr feststellt, ja, das ist die Wahrheit, so bin ich, das ist mein Zustand.